Kai, wie viele Leute sollte ich eigentlich in meiner neuen Studie erheben?
Ach, Luise, schau doch einfach mal, wie viel du da so zusammenbekommst. Ich würde einfach sagen, je mehr, desto besser.
Podcast Feature Open Science mit Kai und Luise.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Positiv korreliert in unserer Open Science Staffel. Heute zu dem Thema Power-Analyse und Stichproben-Umfangsplanung. Hallo Luise und Stefanie.
Hi.
Hi Kai.
Stefanie, schön, dass du heute dabei bist. Ich stelle dich einmal ganz kurz vor, aber du machst sowas Interessantes. Ich würde dich dann quasi auch noch erstmal dazu fragen, ob du uns selbst noch ein bisschen mehr dazu erzählen könntest. Du arbeitest am Leibniz-Institut für Psychologie, dem ZPID. Geschrieben ZPID. Und das ist auch ein Open Science Institut. Und ihr unterstützt quasi den gesamten wissenschaftlichen Prozess von der Ideensammlung und der Literaturrecherche über die Dokumentation, die gesamte Forschungsarbeit, Archivierung von Daten und viel, viel, viel mehr. Ihr orientiert euch quasi an dem, man könnte sagen, dem Theorie-Datenzirkel, über den Luise und ich besonders gerne in unserem Podcast sprechen. Und du insbesondere bist im Wissenschaftsmanagement tätig, bist die Leiterin von Studienplanung, Datenerhebung und Datenanalyse. Kannst du uns einfach mal ein bisschen mehr darüber erzählen, quasi für wen erhebt und für wen plant ihr denn Studien und für wen analysiert ihr denn überhaupt Daten?
Genau, ja, kann ich gerne machen. Du hast schon gesagt, wir orientieren uns an dem gesamten Forschungskreislauf. Und für jede Stufe in dem Bereich haben wir da so ein spezifisches Angebot und natürlich auch noch ein paar mehr Angebote, aber so ein Kernangebot, um Forschende darin zu unterstützen, ihre Forschung nach den Richtlinien von Open Science transparent, reproduzierbar und verfügbar zu machen. In meinem Bereich, meintest du ja schon, die Studienplanung fällt da rein, die Datenerhebung und die Datenanalyse. Wir stellen Angebote zur Verfügung, damit andere ihre Datenanalyse machen können, ihre Studie planen können oder ihre Daten gut erheben können. Also in meinem Bereich fällt das Produkt Psych Notebook. Ich nenne es einfach mal Produkt, aber es ist eigentlich im Grunde ein Angebot. Es kostet auch nichts. Wir sind öffentlich finanziert und unsere Services sind kostenfrei. Ja, Psych Notebook, das ist so eine Plattform, auf der man kostenfrei und online auf RStudio und auf JupyterLab zugreifen kann. Das heißt, dass man quasi gemeinsam in einer Arbeitsumgebung seine Daten analysieren kann, seine Studien planen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mit der Software auskennt, aber die ist schon mal an sich recht groß. Da kann man unglaublich viel mitmachen, also JupyterLab. Oder man kann halt einfach seine Power-Analyse in R rechnen. Und das kann man dann leicht mit anderen teilen, einfach weil es online ist und weil man dann nicht die Datei runterladen muss, per E-Mail dem anderen schicken muss und dem sagen muss, hier, du musst die da und da hinlegen und du brauchst auch noch die und die Daten. Das geht im Psych Notebook ganz einfach. Das ist der eine Dienst. Dann haben wir noch unser Labor oder beziehungsweise unser Labor ist im Moment pausiert, muss ich sagen, aber wir hatten immerhin mal unser Labor und vielleicht kommt es auch wieder. Das ist ein ganz cooler Dienst, weil der dazu da ist, dass man Präregistrierung, dass wir einen Anreiz für Präregistrierung geben. Also man kann sich da mit seiner Präregistrierung bewerben und die wird dann von externen Begutachtenden angeschaut. Also man bekommt da auch nochmal recht wertvolles Feedback, einfach zu einem Zeitpunkt, an dem das noch total relevant ist, weil man, naja, die Studie noch nicht durchgeführt hat. Ja, und wenn die Studie dann akzeptiert wird, dann übernehmen wir die Datenerhebung, also wir bezahlen die Datenerhebung. Da kaufen wir zum einen für Online-Studien Stichproben ein von sogenannten Panel-Anbietern, wie man die vielleicht auch aus für Marktforschungszwecke benutzt. Das heißt, wir haben da schon mal einen viel größeren Range an Stichproben, an die wir rankommen, als das so normalerweise an der Uni der Fall ist. Oder wir haben auch so ein Vor-Ort-Labor, da sind wir auf Eye-Tracking, also die Messung von Augenbewegungen spezialisiert. Da kann man uns seinen Code schicken. Wir setzen den auf unseren Maschinen auf und wir kümmern uns um die Versuchspersonen, um den Ablauf der Studie, schicken dann einfach die Daten zurück.
Klingt auf jeden Fall schon mal mega spannend. Also wir haben eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen vor der Aufnahme und ihr habt ein super spannendes Konzept, was, glaube ich, noch gar nicht so vielen bekannt ist. Deswegen danke dir, dass du uns da so eingeführt hast. Und bevor wir jetzt aber in unsere Folge sozusagen starten und die nächste halbe Stunde ein bisschen über die Stichproben sprechen, würden wir dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Und ich stelle dir jetzt ein ganz paar ganz kurze Fragen und du versuchst einfach ganz kurz darauf zu antworten, aus dem Bauch raus. It's game time. Okay, dann starten wir. Bist du eher für Methoden oder Ergebnisteil?
Methoden.
Und bist du eher Team Einleitung oder Diskussion?
Auf jeden Fall Diskussion.
Okay, dann Studienplanung, Datenerhebung oder Datenanalyse?
Das ist schwierig. Ich glaube, Datenanalyse finde ich am besten.
Magst du eher konfirmatorische oder explorative Hypothesen?
Ist das eine Fangfrage? Nein, ich glaube, dann bin ich wohl eher das Team konfirmatorisch.
Dann vielleicht haben wir noch eine zweite Fanfrage. Er oder SPSS?
Auf jeden Fall er.
Und eine letzte Frage. Längsschnitt- oder Querschnittsstudien?
So kurze Querschnittsstudien.
Spannend. Und dann noch einen letzten Satz, den du für uns beenden kannst, bevor wir wirklich starten. Open Science ist für mich ...
Open Science ist ganz viel für mich. Open Science ist für mich so die Zukunft und die Notwendigkeit der Forschung.
Das ist eine sehr gute und sehr kurze Zusammenfassung. Und über einen Teil von Open Science sprechen wir heute, nämlich um einen ganz wichtigen Teil vor der Datenerhebung, nämlich den Teil, wo man sich über seine Stichprobe Gedanken macht. Bei Stichproben kann man sich ganz viele unterschiedliche Dinge anschauen, aber so eine Frage, die man sich ganz oft am Anfang stellt, ist, wie viele Leute soll ich jetzt eigentlich in meiner Studie erheben? Stefanie, hast du da so einen Ansatz, quasi, wie man da so ganz generell vorgehen kann, wenn man sich darüber erstmal über diese Anzahl ganz grob Gedanken macht?
So ganz generell leider nicht. Das wäre ja schön. Früher habe ich diesen Ansatz verfolgt. Also ich weiß noch, wenn mich damals mein Kollege vor 10 Jahren während unserer gemeinsamen promovierenden Zeit gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, naja, so zwischen 10 und 20, weil das hat man halt einfach in unserem Labor so gemacht und natürlich abhängig davon, wie viel Zeit noch bis zur nächsten Abstract-Deadline war. Ja, heute mache ich mir da ein bisschen mehr Gedanken drüber oder in der Zwischenzeit habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht und habe dann auch im Verlauf meiner Forschungskarriere auch erst so ein bisschen verstanden, wie wichtig das eigentlich ist. Und naja, jetzt würde ich sagen, da muss man wohl eine Power-Analyse machen. Eine Power-Analyse, und das ist aber nicht so... Das ist natürlich auch nicht das Heilmittel. Man steckt da Sachen rein und kriegt da die richtige Anzahl raus. Da muss man sich halt auch natürlich Gedanken machen, was man in diese Power-Analyse eigentlich reinstecken muss, um dann das rauszubekommen, was man möchte, nämlich die Stichprobengröße, die am besten effizient ist auch. Weil natürlich viel ist immer gut, aber geht halt auch nicht immer. Es ist zeitlich begrenzt, Ressourcen sind begrenzt. Man muss erstmal Leute finden, die teilnehmen möchten.
Absolut. Du hast jetzt aber das Stichwort Power-Analyse schon gebracht und ich glaube, das ist vielleicht noch das, was womit vielleicht ein paar Hörende schon was anfangen können, weil man schon mal gehört hat, da wird irgendwas gerechnet. Kannst du vielleicht so ganz grob einmal beschreiben, wie funktioniert denn so eine Stichprobenumfangsplanung oder eben auch Power-Analyse genannt?
Ja, klar, gerne. Power-Analysen, die machen eine Aussage darüber, wie hoch die statistische Power ist. Also statistische Power, das ist die Teststärke, oder mein Statistikprof damals, der hat das die Macht des Tests genannt. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck, der jetzt immer in meinem Kopf kommt, wenn jemand Power sagt, dann denke ich, die Macht des Tests. Und das bedeutet einfach, wir möchten natürlich, dass unser Test uns halt was sagt, womit wir was anfangen können. Also wir möchten, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich hoch ist, dass der Test signifikant wird, wenn unsere Hypothese bestätigt wird, und dass der Test nicht signifikant wird, wenn unsere Hypothese nicht bestätigt wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass unser Test quasi richtig liegt, das ist so das, was die Macht des Tests, die Teststärke, die statistische Power ist. Und diese statistische Power, die hängt stark von der Stichprobengröße ab. Also die hängt zum einen von der Stichprobengröße ab, die hängt zum anderen auch von der Effektstärke ab, von dem verwendeten statistischen Verfahren und natürlich von unserem gewählten Signifikanzniveau. Und naja, unser Signifikanzniveau in der Psychologie, das ist halt so üblicherweise 5%. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, ist das immer korrekt oder ist das immer angemessen, aber es ist jetzt, sagen wir einfach, es ist 5%. Unser statistisches Verfahren, das bestimmt sich hauptsächlich dadurch, nachdem was wir erheben möchten und auch welche Art von Daten wir eigentlich erheben möchten. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die Effektstärke schätzen, dann tun wir das in unseren Rechner rein und dann haben wir unsere optimale Stichprobengröße, die wir brauchen, um den Effekt zu schätzen.
Das klingt erstmal großartig und du hast ja schon gesagt, dass man zum Beispiel mit R, aber auch mit anderen Programmen so eine Power-Analyse durchführen kann. Wenn wir dann diese ganzen Parameter eingehen, die größte Schwierigkeit sehe ich bei anderen und auch bei mir sehr häufig bei der Schätzung der gewünschten Effektstärke. Weil man muss ja da auch irgendwie angeben, wie groß ist eigentlich die minimale Effektgröße, die ich überhaupt erwarte. Wie wähle ich denn sowas geschickt aus?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ja, auch das größte Problem, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. In der Literatur, da findet man immer so Sachen. Also man kriegt dann gesagt, naja, du kannst eine Pilotstudie machen oder du guckst halt andere Studien an, die schon in der Literatur berichtet wurden, was die denn für Effekte finden. Oder wenn alle Stricke reißen, dann gehst du auf Cohen's d, der hat da so eine Klassifikation von was kleiner Effekt, was ein mittlerer Effekt, was ein großer Effekt ist. Aber, naja, ist das wirklich zufriedenstellend? Also ich glaube, das hast du schon ganz gut gesagt, dass man sich Gedanken machen müsste, was ist denn der kleinste Effekt, der eigentlich interessant ist? Also, und das habe ich oft nicht gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube, das machen viele einfach nicht, dass man wirklich mal zurückgeht und sich überlegt, und zwar wirklich auf eine, also ich finde auch auf einer absoluten Skala sich überlegt, was ist denn eigentlich noch praktisch relevant? Also wenn man jetzt ein Reaktionszeitexperiment macht, dass man sich wirklich vorstellt, wie viel Millisekunden würde denn dann so ein Unterschied bedeuten? Also ich weiß auch gar nicht, ob Effektstärke eigentlich allen geläufig ist. Effektstärken werden ja oft standardisiert berichtet. Also der Unterschied zwischen zwei Mittelwerten in Relation zu ihrer Streuung einfach, also dass man ein standardisiertes Maß hat. Aber ich glaube, manchmal hilft es auch, dass man wirklich nochmal zurückgeht und sich überlegt, was das denn eigentlich praktisch bedeutet in Millisekunden, in Skalenwerten oder irgendwas. Und wenn man dann weiß, was das wäre, was dann noch relevant, also was einem, was welche minimale Effektstärke relevant ist, dann kann man die für seine Power-Analyse benutzen und dann fügt man die in seinen Rechner ein und dann muss man auf einmal 1 Million Versuchspersonen erheben. Und ich sehe das öfter und ich glaube, ich habe mich auch selber schon erwischt, dass ich dann denke, ach naja, vielleicht ist ein größerer Effekt ja auch, also vielleicht gucke ich lieber nach einem größeren Effekt, dass man dann an den Parametern rumdreht, bis die Stichprobenanzahl so passt, dass man die auch durchführen kann. Ja, also das ist schwierig. Man muss sich zum einen überlegen, was ist praktisch relevant und dann muss man sich halt zum anderen überlegen, wie passt das denn auch, wie ist das denn eigentlich durchführbar, ist das überhaupt machbar? Und dann muss man einen guten Kompromiss finden.
Ich glaube, das spielt ganz gut darauf an, dass man immer so die zwei Dinge hat. Auf der einen Seite hört man, glaube ich, oft im Studium, ah, man soll nicht zu wenig Leute erheben, aber manchmal schafft man nicht so viele sozusagen. Auf der anderen Seite hört man aber auch ganz oft gerade eine Statistik, naja, wenn das und das, die Verteilung ist dann so und so, wenn man nur genug Leute hat, was natürlich dann so diesen Bias drin hat von, ah, ich brauche nur genug Leute, was wir auch im Intro besprochen haben. Deswegen passt es ganz gut, dass du nochmal so ein Beispiel angebracht hast. Wir können jetzt also auch schon einen Schritt weiter gehen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich eine etwas komplexere Studie habe? Wir haben eben schon über Längs- und Querschnittsdaten gesprochen, was du lieber magst. Was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel eine längsschnittliche Studie habe, die irgendwie sich 20 verschiedene Dinge angeschaut hat und damit ja ganz viele Daten sammelt? Wie läuft das denn dann da ab?
Also mit einer Power-Analyse konkret müsste man sich wirklich für jeden einzelnen Effekt überlegen, also für jeden einzelnen Vergleich, den man rechnen möchte, müsste man dann quasi die Power-Analyse machen. Und letztlich nimmt man dann halt den, der die größte Stichproben, also der die meisten Versuchspersonen produziert. Und wenn man daran interessiert ist, diesen Effekt zu testen, ja, dann muss man halt auch diese Stichprobengröße erheben. Was man, glaube ich, nicht vergessen sollte, je komplexer die Studie ist, naja, desto mehr kann halt auch schief gehen. Man darf halt nicht vergessen, dass das, was in der Power-Analyse rauskommt, der eine Wert, dass dann auch einige Versuchspersonen einfach wegfallen können.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, weil häufig müssen wir dann zum Beispiel nach der Datenerhebung dann aus unterschiedlichsten Gründen Leute dann doch nochmal von unserer Stichprobe ausschließen. Oder wir schaffen es gar nicht, unser Ziel von 1 Million Leute dann zu erheben und auf einmal merken wir, oh, unsere Studie ist hier eigentlich unterpowered. Ist das ein Problem? Ich höre so oft, dass viele Studien in der Psychologie unterpowered sind. Ist das ein Problem, wenn meine eigene Studie auch unterpowered ist, oder darf ich die trotzdem noch publizieren?
Natürlich ist das ein Problem. Also idealerweise überlegst du dir vorher, warum denn Versuchspersonen eigentlich rausfallen können und versuchst es dann zu kompensieren. Gerade so bei komplexeren Längsschnittdesigns, da haben wir öfter welche, die bei uns im Labor eingereicht worden sind. Ich habe da so eine Excel-Tabelle, die auf den Erfahrungswerten des Panel-Anbieters, mit dem wir zusammenarbeiten, beruht. Und die sagt dann sowas, nach einem Monat sind noch so und so viel Prozent der Versuchspersonen bereit, dann nochmal teilzunehmen. Und nach einem Jahr, da ist die Rate total gering. Also da kann man im Grunde nochmal von vorne anfangen mit seiner Studie, Also man muss einfach damit rechnen, dass viele Leute im Verlauf auch gerade von so einer Längsschnittstudie rausfallen oder dass vielleicht auch Leute irgendwie nicht so reagieren, wie man denkt. Und die muss man natürlich im Nachhinein noch ausschließen. Und am besten kann man die dann noch ersetzen. Am besten hat man noch so ein bisschen Puffer, den man dann erheben kann oder auf den man dann zurückgreifen kann.
Wir haben jetzt ja ganz gut schon so den Prozess beleuchtet. Wir haben in der letzten Folge über Präregistrierung gesprochen und ich glaube, das ist was, was sich immer wieder durchzieht. Was würdest du denn sagen, wie sollte oder kann ich meine Stichprobe denn vorher dann präregistrieren?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist das ganz leicht, weil das ist eigentlich nur eine Checkliste, die man abarbeiten muss. Ich kann mir ja nie alles merken. Deswegen gucke ich immer, bevor ich mir Gedanken über die Stichprobe mache, nochmal in ein Template rein. In ein Template zur Präregistrierung. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Leitfaden, wenn das einigermaßen ausführlich ist, dass man da auch nichts vergisst. Was natürlich so ganz offensichtlich ist, wie viele Leute denn man erheben möchte. Natürlich auch, was ich jetzt eben schon gesagt hatte, was man denn erwartet, oder beziehungsweise wann man denn Leute ausschließen muss, möchte. Das ist ganz gut, wenn man sich das vorher überlegt. Es ist auch interessant, oder je nachdem, wie die Fragestellung ist, kann man natürlich auch darauf eingehen, wen man denn überhaupt erheben möchte, also in Bezug auf Populationskriterien zum Beispiel. Was denn noch? Also ich muss immer nachschauen, was ich da am besten reinschreibe. Also vielleicht auch, ob die Versuchspersonen vergütet worden sind oder nicht. Das ist ja eigentlich ein ganz hilfreiches Kriterium dafür, was denn die Motivation zur Teilnahme an der Studie eigentlich war.
Ich glaube, das Schöne bei Stichproben ist, dass das etwas ist, wo ich mir wirklich zwangshaft vor der Durchführung der Studie ja schon Gedanken machen muss, weil sonst kann ich keine Leute erheben. Im Gegensatz zur Datenanalyse zum Beispiel. Datenanalyse kann ich, wenn ich das will, eigentlich ausblenden, bis zum ersten Mal, wenn ich die Daten dann wirklich vor mir sehe. Aber Stichprobe ist vergleichsweise eigentlich leicht zu präregistrieren, weil ich das eh a priori eigentlich alles schon festlegen muss. Jedenfalls zu einem gewissen Grad. Aber dann hier auch von dir quasi die Empfehlung, sich mit den Templates von diversen Websites oder was auch immer man als Template benutzt, sich dann vorher schon immer vertraut zu machen und in Erinnerung zu rufen. Du hast einen Punkt angesprochen, und zwar, wir haben jetzt eigentlich die gesamte Folge heute bisher nur über die Größe der Stichprobe gesprochen, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Sachen, die man sich bei einer Stichprobe anschauen kann. Ein Stichwort ist häufig, ist die Stichprobe jetzt probabilistisch oder nicht? Ist sie repräsentativ für die Bevölkerung oder nicht? Im Sinne des Open Science Movements gibt es dazu einen Begriff, da werden Stichproben manchmal als weird bezeichnet, also genau wie das englische Wort weird. Sind diese Stichproben seltsam oder was steckt da so dahinter?
Naja, ich würde sagen, die Stichproben sind für uns einfach ganz normal, das sind die Stichproben, die wir halt so normalerweise erheben, ohne uns darüber Gedanken zu machen, dass vielleicht Aussagen, die wir auf Basis dieser Stichproben treffen, nicht für jeden generalisieren. Also weird, das ist ja so ein Akronym. Ich weiß nicht, ob ich alles zusammenkriege, aber ich glaube, es war irgendwie Western, Educated, Industrialized, Rich, genau, und Democratic. Also eigentlich die typische europäische, US-amerikanische Stichprobe vielleicht aus Studierenden, die man denn da so erhebt. Ja, aber dann ist halt die Frage, für wen wollen wir denn Aussagen treffen mit unserer Studie? Und sind die vielleicht dadurch eingeschränkt, dass wir halt eine sehr eingeschränkte Stichprobe haben? Da gibt's eine gute Organisation oder Netzwerk, das ist der Psychological Science Accelerator. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ja, also die wollen das so ein bisschen, was heißt hier ein bisschen, die wollen das adressieren. Die wollen zum einen, die sind so ein riesiges Netzwerk aus verschiedenen Laboren und man kann sich da mit seiner Idee bewerben, dann geht die so durch ein Komitee durch und wenn die Idee genommen wird, dann können ganz viele Labore aus dem Netzwerk sich da bereit erklären, einen Teil der Stichprobe zu erheben. Das finde ich eigentlich eine gute Sache, einfach deswegen, weil das ist so effizient. Also man kriegt ein großes Sample und man kriegt auch ein sehr diverses Sample und was man auch nicht unterschätzen darf, finde ich, ist, dann muss man halt im Vorfeld viel kommunizieren, wie denn eigentlich so die Datenerhebung ablaufen soll. Also das habe ich halt auch im Labor viel, dass halt da wirklich klar sein muss, wie die Abläufe sind, wenn jemand anders für dich die Daten erheben soll.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein super Tipp, weil ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viele Anlaufpunkte. Denn gerade bei so Laborstudien, mein Labor ist halt an einem Ort und ich muss Leute erheben, die irgendwie an diesen Ort kommen, ganz basal. Deswegen, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, um, wenn man selber auch mal überlegt, wie divers soll meine Stichprobe sein und wie kann ich sie divers machen. Und wenn wir schon so diese Überleitung machen, also viele unserer Hörenden sind einfach noch Studierende, die vielleicht noch nicht gerade ihre erste Laborstudie aufsetzen, aber die natürlich schon sich damit beschäftigen sollten und auch wahrscheinlich im Studium müssen. Warum ist denn das Thema jetzt schon so relevant für uns als Studierende? Und wie erreicht das jetzt bitte uns Studis?
Naja, ich meine, Studierende sind die Forschenden für morgen, teilweise zumindest. Also das finde ich schon mal wichtig, dass man jetzt schon darauf sensibilisiert wird, worauf man bei guter Forschung achten soll. Und ich finde, was halt auch wichtig ist, dann heißt das, naja, mach gute Forschung, mach Open Science, aber sich halt auch ins Bewusstsein zu rufen, warum, was, wie sind denn gewisse Dinge einfach gerechtfertigt und halt auch, wie ist denn meine Stichprobe gerechtfertigt? Nicht Sachen einfach hinnehmen. Also ich glaube, das ist so ein Punkt im Studium, der allgemein wichtig ist, einfach Sachen zu hinterfragen, Sachen zu überlegen, warum man das tut. Und das ist halt auch so ein Kriterium von Wissenschaft. Ja, und für die Studis, die vielleicht nicht in der Forschung bleiben, dann sollen die ja mal Forschung interpretieren. Also die sollen ja dann lesen, was andere für Forschung machen. Und dann ist es natürlich wichtig, um Forschung auch zu bewerten, wenn man weiß, wie die durchgeführt wurde und wenn man halt so auch Ideen hat, worauf man denn vielleicht achten muss, um selbst die Qualität einer Studie zu bewerten.
Wenn ich jetzt heute die Folge höre, soll ich dann aus der Folge heute mitnehmen, dass ich quasi Studien, die unterpowered sind, die ich häufig in der Literatur lese, zum Beispiel eine Studie mit 20 Versuchspersonen und da wurde jetzt eine dreifache Interaktion aufgezeigt, soll ich diese Ergebnisse dann ab jetzt gar nicht mehr ernst nehmen oder wie kann ich quasi so an diese Sache jetzt rangehen, quasi mit einem Blick auf morgen?
Also erstmal würde ich das nicht so generalisieren. Also ja, okay, 20 Versuchspersonen und eine dreifache Interaktion, das ist schon sehr eindeutig, würde ich mal sagen. Aber ich glaube halt auch, dass es Studien gibt, bei denen 20 Versuchspersonen vielleicht auch einfach ausreichen. Also ich würde nicht sagen, mehr ist immer besser, sondern man sollte dann halt wirklich überlegen, was wollten die Leute denn sehen? Und sind diese 20 Personen vielleicht ausreichend? Ich meine, du hast ja auch Fragestellungen, wo du einfach keine 20 Personen hast, klinische Studien, also Schlaganfallpatienten, Fallstudien, sowas. Das kann ja natürlich auch passieren. Also von daher würde ich das nicht unbedingt ablehnen, aber halt den Schritt zu gehen, sich da selber Gedanken zu machen.
Ja. Okay, spannend. Super, ich habe super viel gelernt heute. Am Ende der Folge geben wir alle drei von uns noch einen Tipp-Top-Top-Tipp, was man sich jetzt für die nächste Studie irgendwie vornehmen kann. Du kannst dir gerne noch was überlegen, Stefanie. Davor frage ich erstmal Luise, was ist dein Top-Tipp für heute? Tipp-Top-Top-Tipp.
Vielleicht geht der Tipp nochmal raus an Leute, die das erste Mal Power-Analyse hören. Und zwar probiert das mal aus. Denn es hört sich, glaube ich, rein statistisch komplizierter an, als die Durchführung überhaupt ist. Es gibt sogar schon sehr basal sozusagen im Internet so Websites, wo man wirklich nur noch so Effektgröße einstellen muss. Probiert euch mal aus und guckt mal, was rauskommt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was eine Poweranalyse euch geben kann und wie das funktioniert sozusagen. Und alles, was darauf folgt und wenn man dann noch weiter in die Forschung reingeht, baut ja sozusagen darauf auf. Und ich glaube, das wäre so mein Tipp. Probiert's aus, lest euch mal rein und dann ist die Hemmschwelle sozusagen schon deutlich niedriger, wenn man damit anfängt. Kai, was ist denn dein Tipp für heute?
Mir hat eine Sache besonders gut gefallen, die du gesagt hast, Stefanie, als es um Effektgrößen ging und quasi um unstandardisierte Effektgrößen, weil wir, glaube ich, alle sehr schnell darin sind, Effektgrößen immer zu standardisieren und uns dann irgendwas mit in irgendwelchen Standardabweichungseinheiten anzuschauen, aber vielleicht auch mal zu sagen, okay, du hast das Beispiel mit Reaktionszeiten gebracht, ich mache viel mit Likert-Skalen, dass ich sage, okay, was ist das jetzt eigentlich ein Unterschied, wenn jemand statt einer 5 auf einmal eine 5,5 zum Beispiel anklicken würde? Macht das überhaupt einen Unterschied? Ist das eine Effektstärke, die ich ernst nehmen sollte oder nicht? Und vielleicht darauf dann meine Entscheidung für eine Effektgröße, für eine Studie vorher plane. So, Stefanie, hast du auch noch einen Tipp für uns, für alle, die jetzt demnächst mal eine Studie durchführen wollen?
Ja, das ist so ein bisschen also nicht ganz nur auf Stichproben, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr eure Studie auch präregistriert, weil gerade in deiner letzten Frage, Kai, als du meintest, naja, hier, man hat 20 Leute und ist das jetzt unterpowered, muss ich das jetzt überhaupt ernst nehmen? Ich glaube, ein Punkt ist auch total wichtig, dass man halt weiß, wann diese Stichprobenplanung passiert ist, nämlich, dass die passiert ist, bevor man angefangen hat. Das ist überhaupt das, wodurch unser Test, also wodurch der überhaupt streng wird und wodurch der überhaupt ein Test wird. Also das würde ich auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben, dass man da auch ein bisschen guckt vor der Methode oder welche Entscheidungen denn eigentlich wann getroffen worden sind. Und ich glaube, es reicht da auch nicht aus, einfach nur zu gucken, ob da steht, hier meine Studie wurde präregistriert, sondern auch spezifisch in die Präregistrierung reinzugucken, was denn da genau präregistriert wurde und besonders in Bezug auf Stichproben und besonders in Bezug auf Analysen.
Absolut. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Schlussplädoyer für heute gewesen. Und damit erstmal danke dir für die Folge und dass du uns da so gut durchgeführt hast. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ganz viele Leute wahrscheinlich jetzt erstmal abgeholt. An alle anderen, die jetzt gerade zuhören, hört auf jeden Fall nochmal in die Folge zur Präregistrierung rein. Dann wisst ihr schon mal, was das ist und was ihr da so machen müsst. Und natürlich auch in alle weiteren Folgen, die jetzt noch so kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall und guckt natürlich auch bei Instagram vorbei, positiv korreliert, alles klein und zusammengeschrieben. Da gibt es auch immer noch mal so ein paar spannende Nebenfacts. Und bis dahin, macht's gut.
Ciao, ciao.
Das war wie immer positiv korreliert, Feature Open Science. Ganz lieben Dank an die Open Science AG und an Stefanie Müller. Wie immer in der Moderation und Produktion Kai Krauter und Lisa Mühlenich. Schnitt und Post-Production Helena Mega und Lisa Mühlenich. Und die Musik ist von Schwaraffel. Bis bald, bleibt positiv korreliert.